Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen, die nach einer längeren Pause endlich mal wieder loslegen wollen und über den Fußball reden wollen. Kein Wunder, die Saison beginnt bald, die Fußball-Bundesliga. Der Pokal hat schon begonnen und ich habe mir gedacht, dann laden wir uns doch heute wieder mal einen absoluten Kenner und Experten der Fußballszene ein. Kein geringerer als aus den Medien bekannt, RTL, Sky, wo auch immer du dich gerade rumtreibst, Magenta TV, Thomas Wagner, herzlich willkommen.
Man sagt doch Medienhure, ne?
Ja, hätte ich jetzt auch sagen können, aber ich dachte mir, ich lasse dich jetzt nicht zu Anfang gleich in die Falle reinlaufen, sondern ja, aber du hast es ja selbst schon vorweggenommen. Ja, herzlich willkommen, lieber Thomas,
wie war dein Sommer? Sehr entspannt, 5 Wochen mal frei, mit einer Woche Wimbledon kommentieren, unterbrochen, plus eine Alpenüberquerung, die mich schon an meine Grenzen geführt hat, muss ich sagen.
Alpenüberquerung, das darfst du jetzt kurz erläutern.
Ja, ich habe das letztes Jahr gemacht mit zwei Freunden von Oberstdorf nach Meran, dieser E5, kennt der ein oder andere, und jetzt sind wir diesmal von Kitzbühel an die drei Zinnen in den Dolomiten gegangen, und das war mit 6 Tagen 6000 Höhenmeter und 5000 wieder runter und über 2000 meistens. Das war echt sehr anspruchsvoll. Also ich würde sagen, so Grenzbereich körperlich und für die Birne angekommen. Aber ja, gut.
Du siehst jetzt richtig gut aus. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen.
Ich schwitze aber. Es sind hier ungefähr 87% Luftfeuchtigkeit.
Genau. Da wir jetzt auch in der Theke stehen, ist das ja auch von der Feuchtigkeit sowieso eigentlich gegeben, von Hause aus. Aber du hast schon recht, ist schon ziemlich unerträglich. Aber so ist das eben. Es ist Sommer und in Deutschland sind die Sommer ja allgemein sehr feucht, gerade hier im Rheinland. Ja, Thomas, worüber wollen wir heute reden? Ich habe mir gedacht, wir machen natürlich irgendwann FC, auch dein HSV soll hier ein großes Thema sein. Wir wollen aber auch die Liga allgemein besprechen, wir wollen über die Pokalrunde reden. Einfach, dass wir so wieder in Fluss kommen sozusagen. Und ich habe eben schon dein Programm gehört, du bist ja wieder schon einigermaßen viel auf Tournee. Vielleicht kannst du es ganz kurz mal so loswerden, was du da alles jetzt in den nächsten Tagen planst. Das ist ja irre.
Ja, ich habe, glaube ich, hab dir erzählt, ich will jetzt auch die Leute nicht langweilen, aber ich habe ab Freitag, glaube ich, in den 10 Tagen danach, glaube ich, ja, einen Tag frei. Dreimal Bundesliga, dreimal zweite Liga, dreimal dritte Liga. Also es ist alles dabei.
Ja.
Und das macht mir auch Spaß, also von der Nationalmannschaft bis in die dritte Liga das zu machen. Aber jetzt muss man schon mal gucken, dass man abends auch genug Schlaf bekommt und auch in meinem Alter maßvoll mit dem Alkohol umgeht.
Ne? Ja, deswegen stehen wir ja auch gerade hier nur mit Fassbrause an der Theke. Wir werden gleich auch noch ein Beweisfoto machen. Prost erstmal. Ist jetzt notwendig. Ja. Also definitiv werden wir jetzt über den Fußball reden. Bevor wir das machen, habe ich vielleicht noch was in eigener Sache zu sagen, weil der ein oder andere spricht mich natürlich schon mal an, zu Recht auch, weil ihr wartet auf das Buch über Jonas Hector. Das ist auch in der Arbeit. Wir hatten ursprünglich geplant, es jetzt dann zu veröffentlichen, wenn die neue Saison losgeht. Aber es ist ja nun mal so, dass Schreiben eine Sache ist, die manchmal auch etwas Verzögerungen in Anspruch nimmt. Das gibt halt immer kleine Unterbrechungen. Das hat auch diesmal stattgefunden. Liegt nicht am Verlag, liegt am Autor. Da möchte ich um Entschuldigung bitten und um ein bisschen Geduld. Ich denke mal, in den nächsten 4 bis 6 Wochen wird es definitiv erscheinen. Also bis Ende September habt das in der Hand. Da bin ich fest von überzeugt. Und damit kommen wir zu unseren Themen. Thomas, der Pokalwettbewerb liegt gerade hinter uns. Was war so... Ja, das war dein Highlight, dein ganz persönliches Highlight dieser Pokalrunde, außer dass der HSV weitergekommen ist.
Na gut, das war ja durchaus spektakulär, aber auch eine gewisse Quälerei. Nee, was man im Allgemeinen einfach sagen kann, finde ich, ist, dass du siehst, und das macht mir schon ein bisschen Spaß, wie stark die dritte Liga geworden ist, ne? Weil das hat man ja wirklich gesehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob man das als Pokalsensation immer einschätzen muss. Also Viktoria Köln spielt auch dann 80 Minuten in Überzahl gegen Bremen. Aber Viktoria Köln ist eine spielstarke, gute Mannschaft, die ich so im oberen Drittel fast erwarte in der dritten Liga. Spielen gegen einen Bundesligisten, den ich eher unten verorten würde. Und das, was früher halt der Fall war, dass dann eine Amateurmannschaft, das sind ja auch keine Amateure mehr.
Die Autoschrauber, ne?
Von genau, früher. Genau. Wenn sie dann einwählen, Rolf Töpperwien dann gesagt hat, der Feinmechaniker, der heute Morgen, oder der Blechner, der heute Morgen noch am Band stand. Nee, also die brechen körperlich einfach nicht mehr zusammen. Da muss man sagen, ist der Drittligist auch vielleicht schon eine Woche weiter, weil die haben schon ihren Saisonstart gehabt. Natürlich hast du im Kopf als Bundesligist oft, dass du die vielleicht noch ein bisschen unterschätzt. Und von daher, die Bilanz war ja wirklich schon wahnsinnig. Aber es sind 5 Drittligisten jetzt in Runde 2. Am Freitag und Samstag haben die Drittligisten, die Bundesligisten geschlagen. Auch Unterhaching gegen Augsburg zum Beispiel. Ne? Darmstadt wurde sogar vorgeführt von einem Viertligisten. Also insgesamt, das ist dann schon, würde ich sagen, im Bereich einer kleinen Sensation. Auch wenn natürlich Darmstadt nicht das Finanzielle hat und Homburg vielleicht auch Ambitionen hat, irgendwann mal dritte Liga zu spielen. Aber das war dann schon erschreckend für die Lilien-Fans. Ansonsten, was mir imponiert hat, war der Auftritt von Oberachern als Oberligist gegen Freiburg. Die haben sich ja fast eine Stunde da auf 0-0 und haben schläft 2-0 im Dreisamstadion. War ja eigentlich ganz nett, weil die haben mir das Heimrecht angetauscht. Ja. Ansonsten, ich finde es ein bisschen doof übrigens, dass zwei Spiele immer später dann sind, also die Bayern und Leipzig in dem Falle. Ich glaube auch, dass das für den Drittligisten gar nicht gut ist.
Ja.
Du spielst gegen die Bayern, da hast du eigentlich keine Chance weiterzukommen, aber das köchelt die ganze Zeit so vor sich hin. Alle reden nur von diesem Pokalspiel und vernachlässigt vielleicht so ein bisschen den Liga-Alltag.
Ja, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, aber das ist halt die Terminhatz.
Ja, aber mein Terminhatz gab es ja diesen Sommer gar nicht. Also man hätte den Supercup ja auch den mit... Also ganz ehrlich, was uns mittlerweile alles mit Terminhatz erzählt wird, da jammert übrigens auch keiner drüber, nur die Deutschen.
Ja,
also ganz ehrlich, in diesem Sommer, wer davon Terminhatz faselt, die sollen sich mal bewegen. Also ich kann es echt nicht mehr hören.
Frag mal die Engländer.
Ja, genau. Also das ist so lächerlich.
Ja, aber um das nochmal von meiner Seite aus zu unterstützen, ich musste natürlich sofort auf den FC zurückkommen, der ja mit Osnabrück wirklich ein ziemlich undankbares Los hatte. Typische gerade Aufsteiger, ne, in der zweiten Liga, und dann da schrieben einige dann schon, von wegen der FC konnte die Blamage gerade noch abwenden. Also für mich wäre das keine Blamage gewesen, wenn der FC da rausgeflogen wäre. Das wäre eine Überraschung, klar. Ne?
Ja, aber sie spielt in den Erstligist, gehen in den Zweitligist.
Also Osnabrück ist so ein heißes Pflaster.
Ganz genau, vom Stadion her. Die haben auch, glaube ich, schon, die haben ja schon unzählige zu Hause, ich glaube 13 Mal haben die zu Hause gegen oberklassige Mannschaften gewonnen.
Ja.
Und so war es ja auch. Es war ein Spiel absolut eigentlich auf Augenhöhe. Das dann in der zweiten Hälfte mit dem, es war abseits, aber war natürlich klasse eingeleitet von Uth. Und danach hast du gesehen, war dann der Stecker gezogen. Also letztlich sicherlich kein unverdientes Weiterkommen, auch keins, wo du dir jetzt einen Lorbeerkranz für flechten musst. Aber wie sagt mein Freund Andi immer, dem Los in der Trommel für die zweite Runde siehst du die Art und Weise des Weiterkommens nicht an.
Ja, ist eine sehr schöne Aussage, werde ich mir merken. Und hinterher fragt ja eh keiner mehr, ist ja bekannt. Deswegen, also ich verkneife es mir jetzt auch, über das Spiel jetzt noch in epischer Breite zu sprechen. Wir wollen es heute ein bisschen allgemeiner angehen. Wir kommen nachher noch auf den FC etwas genauer zu sprechen, aber... Wir wollen dann doch lieber auch mal so die allgemeine Lage, so was im Sommer so passiert ist. Natürlich die Transferphase, und jetzt würden wahrscheinlich alle denken, wir reden nur bei Harry Kane und Bayern München. Das machen wir auch, aber weit gefehlt. Wir fangen ganz anders an. Wer ist denn für dich momentan so ein bisschen der heimliche Transferweltmeister? Oder sind es die Bayern mit Harry Kane?
Nee, ganz sicherlich nicht, weil die Bayern sich am Nasenring haben durch die Manege ziehen lassen. Also wenn ich nur an diesen unsäglichen Auftritt vom Geist vom Tegernsee denke, wie Uli Hoeneß sich präsig dahingestellt hat. Also das ist ja für mich eh ein Phänomen. Der Salihamidžić und Kahn eingestellt hat, der tut jetzt so, als wenn er der große, weise Mann wäre, der alles wegräumt. Dann hat er sich ja da, der Herr Levy wird dann schon einknicken. Der Levy hat vorher gesagt, ich möchte 100 Millionen Pfund, und er hat 100 Millionen Pfund bekommen.
Ja.
So, und wie die Bayern sich da auch fokussiert haben, nur auf einen, das war ein Lehrstück, wie du es nicht machst eigentlich. Wie gesagt, wir werden noch drüber reden.
Ja.
Wenn ich jetzt mal drauf gucke auf das, was ich interessant finde oder beziehungsweise was ich gelungen finde, dann muss ich sagen, glaube ich, dass Leverkusen sich sehr gut verstärkt hat.
Ja.
Also wenn ich jetzt nur mal Xhaka und Hofmann sehe, das sind für mich gute Spieler. Dann hast du den Linksverteidiger von Benfica Lissabon. Also ich denke, damit musst du in die Champions League kommen. Und man hört ja sogar, sie wollen jetzt auch mal wieder einen Titel gewinnen nach langer Zeit. Ne?
Ja.
Vielleicht sind das sogar Spieler, wo man sagt, da kannst du nochmal diesen letzten Schritt mitmachen.
Also rein sportlich würde ich das sogar teilen und unterstützen. Moralisch natürlich nicht. Das ist klar, als FC-Fan kann ich das nicht gut heißen. Auf der anderen Seite muss man das natürlich schon nüchtern betrachten. Und die haben sich schon erschreckend gut verstärkt. Und gehören also neben meinen, also mein Transferweltmeister ist aber so ein bisschen Union Berlin.
Ja, also auch das ja, definitiv.
Wir sind ja noch dran an Volland und
Gosens jetzt schon, ne?
Ich weiß nicht, ob es Bonucci ist, das noch ein Thema? Oder
es war
das
ist anscheinend auch, fände ich einen super interessanten Transfer, weil ich fand den als Abwehrspieler immer klasse. Einen Satz noch und dann können wir das noch. Ich glaube, dass bei Leverkusen auch das Ding ist, dass Xabi Alonso, wo ich am Anfang dachte, was macht denn der hier eigentlich? Das schien ja im totalen Desaster zu enden. Ich glaube, dass der Name schon auch ein bisschen eine Strahlkraft hat für Spieler, das merkst du. Ja, und Union, muss man ehrlich sagen, also da kann man ja eigentlich gar nicht... tief genug den Hut ziehen. Also die steigen auf, damals über die Relegation gegen Stuttgart, die werden, glaube ich, 11., 7., 5., was waren sie jetzt, 3. oder 4. waren sie jetzt am Ende?
Ne? Ich glaube 4.
Ja, ja, genau, 4. Spielen Champions League. Und was ich interessant finde, sie sind sich, glaube ich, schon darüber bewusst, das ist ja kein schöner Fußball, den Union Berlin gespielt hat.
Ja.
Die machen immer das Machbare, die pressen gut, die haben ein super Umschaltspiel, der Trainer nutzt sich überhaupt nicht ab, Urs Fischer, also für mich auch der Trainer des Jahres. Und jetzt, glaube ich, denken sie schon, wir müssen es ein bisschen breiter machen mit der Champions League, wir müssen auch zu Hause mal schwächeren Gegner ausspielen können. Und sie gehen jetzt in ein relativ hohes Regal. Ne? Also ich will jetzt nicht von großen Satz-Weltklasse-Spieler reden, aber der bringt schon auf der linken Seite was mit, was auch spektakulär ist. Mhm. Volland wusste eigentlich immer, wo das Tor steht. Bonucci, müssen wir nicht drüber reden, in seinen besten Tagen sicherlich Weltklasse. Also das ist schon eine interessante Verbreiterung. Und
Hollerbach.
Übrigens, ganz kurz, darf man da auch mal anmerken, ich bin ja großer Baumgart-Fan, wie du weißt,
ja,
aber der Auftritt, wie er da Hollerbach angezählt hat, in der Öffentlichkeit, und es war für mich überhaupt kein Wunder, dass er nicht zur Union geht und so fast schon ein bisschen beleidigt, jetzt ist er doch bei Union, also das finde ich, hat ihm nicht so gut bestanden. Wir wissen ja alle nicht, wie die Transferverhandlungen gelaufen sind, aber da stand er für mich so fast ein bisschen wie, als wenn er so ein motziger Verlierer ist da.
Ja, dann glaube ich nicht seinen besten Moment gehabt, also damals bei uns in Gaffel am Dom war er deutlich besser drauf, aber gut,
ist halt klasse drauf.
Ja.
Ja, zeigt aber auch, dass Union schon auch mehr Kohle hat, als die immer so tun. Kluges Wirtschaften, aber ich habe das früher schon ein paar Mal gesagt, der Zingler, dieser Präsident, ist ja auch ein bisschen eigenwillig, aber ich habe gehört, dass man da auch so im Osten Berlins und auch so, sagen wir mal, in der Nähe Berlins, auch die eine Ostvergangenheit haben, dass da durchaus potente Leute auch im Hintergrund sind, die Geld geben. Ja,
wobei, da wird schon so ein bisschen kritisiert, dass die natürlich auch starke Investoren haben und ja, also dass die natürlich auch eine unfassbar breite Ersatzbank haben. Mhm. Also der Kader ist ja riesengroß von denen.
Ja, ja, klar. Ja, aber ich glaube auch, dass dieses laufintensive Spiel, und das ist ja eh das Erstaunliche, die haben, glaube ich, letztes Jahr am Anfang 6 Neuzugänge direkt in die Standformation integriert und das hat direkt funktioniert. Also, was der Trainer da leistet, Chapeau.
Ja, da ohne Zweifel. Und ich bin wirklich gespannt, wie die in die Saison gehen und natürlich auch, was sie international dann schaffen. Und vor allen Dingen, wie sie dann die Doppelbelastung, die es ja letztendlich dann doch gibt, bei aller Kritik, die wir eben gebracht haben, an lauft ruhig mal. Aber das ist schon
Verein ungewohnt. Was ich mal interessant finde, auch bei Transfers, weil ich mich dann zum Beispiel wundere, warum die Bayern nicht mal auf Kolo Muani letztes Jahr gekommen sind. Der ist ja ablösefrei zu Frankfurt gegangen. Ne? Ja. Also sehr interessant finde ich schon, ist jetzt vielleicht in deiner Interessenslage auch nicht so groß, was in Gladbach passiert, weil da sind ja schon echt extrem viele Leistungsträger der vergangenen Jahre weggebrochen.
Ja.
Dennoch war die Stimmung, die sie gespielt haben, ja scheiße, das kann man ruhig so sagen.
Ja.
Und ich habe sie jetzt zweimal gesehen in der Vorbereitung, also da sind, glaube ich, schon ein paar interessante Leute gekommen, dieser Quanchara, dieser Tscheche, Honorar kann ich noch nicht so sagen, dann Guma, der ist relativ schnell auf der rechten Seite. Will damit sagen, ich glaube, da hat auch Nils Schmadtke ganz gut hingeguckt und auch Wirkus, der ja immer so in der Kritik steht. Ich halte Seoane eigentlich für einen ganz guten Trainer. Mhm. Also ich habe vor 3 Wochen, hätte ich gesagt, das ist für mich ein Mitabstiegskandidat. Das glaube ich jetzt nicht mehr.
Okay, ja, ich hätte jetzt nichts dagegen, deswegen wollte ich eigentlich ganz gerne darüber reden. Nein, Gladbach jahrelang wirklich so ein bisschen das Vorbild, auch für Vereine wie halt den 1. FC Köln. Ist eine interessante Entwicklung, die sich komischerweise auch gegen den FC so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt hat. Seinerzeit dieses total vercoachte Spiel von Rose.
Ne? Das ist genau, da begann der anderthalbjährige Niedergang von Gladbach. Das
kann man wirklich so sehen.
Ja, also, oder 2,5 Jahre sind es ja jetzt schon fast. Ja, ja, ne? Ja, genau, ja, absolut. Und man muss auch sagen, dass Eberl 9 Jahre, ich glaube, das würde auch kein FC-Fan bestreiten, einen überragenden Job gemacht hat und am Schluss komplett seinen Kompass verloren hat. Wie gesagt, ich habe das mal, das brauchen wir jetzt noch nicht mehr zu walzen, aber ich glaube, dass das eher in seinem privaten Bereich gelegen ist. Und ja, er hat seinen Nachfolgern echt eine Menge Probleme hinterlassen, das kann man schon so sagen.
Dann schauen wir in dieses Jahr mal zu, wie sie die lösen, die Probleme, oder ob sie sie löst kriegen, wie auch immer. Lass uns ruhig auch nochmal über den BVB reden. Der Fastmeister der letzten Saison, der ist ja wirklich mehr oder weniger weggeschmissen hat, anders kann man das nicht nennen. Ja, und jetzt, ich sehe, dass zwar Bellingham weg ist, aber was ist denn so eigentlich so wahnsinnig groß gekommen? Also beim BVB hat sich in meinen Augen jetzt gar nicht so riesig viel getan.
Ne? Ja, jetzt ist ja der Metscher gekommen.
Metscher, ja, was natürlich auch gleich wieder Proteste ausgerufen. gerufen hat, müssen wir heute nicht drüber reden.
Genau, genau.
Aber grundsätzlich, das ist jetzt kein Transfer, wo du jetzt sagst, ui.
Nee, das ist ja auch, es wird ja schon auch, wenn du da so ein bisschen mal dich umhörst von der Dortmunder Fanszene, da wird ja schon auch ein bisschen so, Mensch, können wir uns nicht ein bisschen spektakulärer oder sowas? Ja, ich meine, das Ding ist natürlich, das kann keiner abschätzen. Was hat das in deiner Birne hinterlassen, dieses, wie du sagst? Also man darf ja schon mal sagen, wenn du 10 Punkte auf die Bayern gut machst in der Rückrunde, war das eine Top-Rückrunde. Ja. Aber dieses Spiel gegen Mainz war ja, weißt du, das war ja noch nicht mal, dass du sagst, sie sind letztlich unglücklich gescheitert. Selbst als das 1-2 fiel, da waren ja noch über 20 Minuten regulär zu spielen. Das war ja nicht, dass sie ein Chancenfeuerwerk abgebrannt haben. Absolut. Und die Frage ist, was hat das hinterlassen, ne? Ich kann aber auch jeden verstehen, der vielleicht sagt, okay, wir haben in der Rückrunde gezeigt, dass das eigentlich eine Mannschaft ist, die um einen Titel mitspielen kann. Sie hat vielleicht auch aus diesem Ding gelernt. Auf der anderen Seite darf man natürlich, also dass die Bayern eine dermaßen katastrophale Rückrunde spielen, wie sie es gespielt haben, davon kann man jetzt auch nicht unbedingt ausgehen. Ja, ich hätte vielleicht auch mit ein bisschen noch mehr frischem Blut gerechnet, weil du dann vielleicht so ein bisschen Leute hast, die nicht davon belastet sind. Ich finde es interessant, glaube aber trotzdem, dass der BVB auf jeden Fall natürlich in die Champions League kommt und ich glaube, dass das Terzic auch einigermaßen gut auffangen wird.
Bin gespannt, wie der FC da jetzt aussieht in den nächsten Tagen, wann Samstagabend spielen sie. Ja, lass mich mal überraschen. Aber lassen wir uns auch nochmal, jetzt kommen wir natürlich auch mal zu den Bayern, weil letztendlich, wir kommen nicht drum vorbei. Du hast eben schon gesagt, was du da davon gehalten hast, wie sich Uli Hoeneß da aufgestellt hat bezüglich dieses Transfers. Was hältst du denn generell von dem Transfer? Jetzt rein aus sportlicher Sicht. Ich meine, das ist natürlich eine Granate, das müssen wir ja nicht.
Ja, ist aber erst 30. Genau, also wir haben ein paar Facetten. Also zu sagen, ich brauche einen Top-Mittelstürmer und Kane ist sicherlich einer der 5 besten Mittelstürmer auf der Welt, der auch diese Position bekleidet, ganz anders als Mané letztes Jahr, das kann ich absolut nachvollziehen. Also da gibt es keine Frage und Kane ist sicherlich mit 30, er ist ein smarter Spieler, er war, glaube ich, nie schwer verletzt. Er ist übrigens auch einer, der sich mal auf die Zehen fallen lassen kann. Ich habe mir viele Spiele der Engländer auch angeguckt. Also das ist auf jeden Fall sportlichen Gewinn. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wie du sagst. Wie abenteuerlich schlecht muss eine Transferpolitik sein, wenn ich Lewandowski weglasse von einem Jahr, glaube ich, kann ohne Mittelstürmer spielen und dann ein Jahr darauf für, ich glaube, 118 Millionen plus eventuelle Bonus oder inkludiert, aber man weiß ja nie genau, was da jetzt ist, jemand zu holen, der nächstes Jahr ablösefrei ist. Jetzt würde natürlich ein Bayern-Fan mir sagen, naja gut, wer weiß, ob der nächstes Jahr dann überhaupt noch Bock gehabt hätte, zu uns zu kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass es aus Bayern-Sicht fast egal ist, ob du 80 oder 120 Millionen bezahlst, weil in den Regalen bewegen wir uns ja da und sie wollen ja auch mit den ganz Großen mitspielen. Ob das so geschickt war, sich von Anfang an nur auf ihn zu fokussieren, ob das nicht den Preis auch letztlich ein bisschen weiter hochgetrieben hat. Ich glaube, auch ein Füllkrug hätte 25 bis 30 Tore da geschossen und er hätte vielleicht 25 bis 30 Millionen. Ich glaube, selbst ein Terodde hätte da 25 Tore geschossen. Nein, um das nur mal zu verdeutlichen.
Ich verstehe, was du meinst.
Also auch Kane selber verstehe ich, was will der in der Bundesliga?
Für
mich die langweiligste Top-Liga Europas.
Also bis auf ein paar schöne Stadien, weil bei uns ja noch ein bisschen mehr los ist als in den englischen Stadien.
Sowas, wobei, da gibt es natürlich auch ein paar.
Das stimmt. Aber wir haben natürlich auch die ganzen Plastikvereine.
Ne? Ganz also, genau.
Meine, was willst du hier in der Bundesliga?
Ja, vor allem, ich glaube, 40 Tore, um Alan Shearer abzulösen, als bester englischer Schütze aller Zeiten. Und das hat meiner Meinung nach Michael Owen richtig gesagt. Ja, da gehst du dahin, wärst bei Bayern Meister. Also wir beide würden bei Bayern auch Meister. Das wäre nicht zu verhindern wahrscheinlich. Also für ihn kann sich das titelmäßig ja nur lohnen, wenn er die Champions League gewinnt. Ne? Die Bayern haben eine Menge anderer Baustellen noch im Kader, wo sie sich anscheinend überhaupt nicht drum gekümmert haben. Und das ist ja das, was ich seit Jahren sage. Die Bayern agieren nach dem, du kennst das Gesellschaftsspiel Risiko.
Ja.
Ich habe 70 Armeen, der Gegner hat 17. Ich kaufe einfach alles blatt. Das hat ja nichts mit sinnvoller Strategie zu tun. Also jetzt haben sie keinen Torwart. Das ist ja Ortega, ist ja angeblich aus Manchester City. Das wäre meiner Meinung nach ein guter Transfer, weil das ein guter Torwart ist.
Da finde ich sowieso die Torwartpolitik der Bayern verstehe ich ja schon mal gar nicht.
Also wie kann man dauernd auf Neuer... Also Neuer scheint sagen zu können, ich bin übrigens dann wieder da, ihr kauft keinen.
Ja.
Ach jetzt, der ist aber doch noch nicht da. Also Neuer, das hat sich auch verselbstständigt bei den Bayern, muss man sagen.
Ja.
Dann Holding Six, das ist ja ein neuer Begriff, ist das ja. Da hast du dir schön, also ich bin ja der schon gewesen, das habe ich auch in meinem Eier-Podcast gesagt, ich kritisiere Kimmich hier schon seit einem Jahr. Der ist für mich auf der defensiven Sechs alles, nur kein Weltklasse-Spieler. Ja. Die Ecken sind nach wie vor, die sind noch grausamer geworden, die Standards. Aber vielleicht Kimmich sagen, du musst defensiv spielen, Goretzka hast du eigentlich, Leimer hast du eigentlich dafür geholt und jetzt sagen, ich brauche einen, der defensiv denkt, das finde ich schon kurios. Ich würde übrigens Kimmich sagen, du spielst hinten rechts, sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei den Bayern, wenn ich da was zu sagen hätte. Also vogelwilde Transferpolitik, muss man ehrlich sagen, liegt auch daran, es hat ja jahrelang gereicht. den schärfsten Konkurrenten Platz zu kaufen. Erinnere dich Anfang des Jahrtausends an Leverkusen, erinnere dich an Dortmund vor 10 Jahren. Götze gekauft, obwohl Guardiola ihn ausdrücklich nicht wollte.
Ja.
So, und wen willst du denn jetzt aus der Bundesliga noch kaufen, der dich so verstärkt, dass du die Champions League gewinnst? Das wäre vielleicht ein Kunku gewesen, ne? Der ist in die Premier League gegangen. Also deshalb ist es teilweise auch hanebüchen. Und wenn ich das Argument höre, wir sollen uns alle freuen, wie teilweise sabbernde Reporter, die ja fast in Fernsehstudios zusammengebrochen sind, heulend, weil ja, Kane kommt.
Ich meine, das fand ich so, wie ich die Pressemitteilung gelesen, wo sie sich selbst gelobt haben, dass sie sich selbst auf die Schulter geklopft haben, wie toll sie doch sind. Da war dann alles vorbei. Ne?
Also da habe ich. Da frage ich mich, ich habe einen super Post von jemandem gelesen, auf Instagram oder Facebook, der gefragt hat, er würde das ja hören, dass jetzt alle postulieren würden, das würde das Interesse an der Bundesliga steigern. Er würde gerne mal wissen, wie viele Leute letztes Jahr Guingamp gegen Angers geguckt haben, weil Messi jetzt in der französischen Liga gespielt hat. Das Argument ist natürlich totaler Schwachsinn.
Ja.
Dem Einzigen, den das, dieser Transfer was nutzt, sind die Bayern. Kane schießt wahrscheinlich 45 Tore, sie werden mit 28 Punkte Vorsprung Meister oder sowas. Aber was soll das, die Attraktivität der Bundesliga? Das ist lächerlich. Und eins möchte ich auch nochmal klar sagen, weil es immer wieder vergessen wird. Und ich würde es auf jeden Fall nicht vergessen.
Bitte.
Die Bayern-Fans sagen ja dann immer, ja, aber wir sind ja ein Club, der keinen Scheich hat. Wir haben das ja alles selber uns erarbeitet. Ja, aber wie? Ich sage nur, Leo Kirsch, 40 Millionen illegal schwarz als Bestechungsgeld angenommen. Es ist rausgekommen und 2 Millionen Strafe haben sie bezahlt. Übrigens, das hat Andreas Rettig am Sonntagmorgen im Doppelpass auch gesagt.
Ja.
Auch einer, der es nicht vergessen hat. Also die Bayern haben sich in den 70er Jahren schon nach Freundschaftsspielen das Geld bar ausbezahlen lassen und haben in Zürich in die schwarzen Kassen oder da, wo das also nicht versteuern muss, einbezahlt und sind dann mit dem Bus nach München gefahren.
Ja.
Und wenn ich dann immer höre, wie toll die alles sich erarbeitet hätten, dann muss ich sagen, sie haben das Recht weiter gebeugt als alle anderen. Da kann man auch sagen, das war sicher clever.
Mhm.
Aber mir immer zu sagen, das ist der Vorzeigeklub, nee, also so ist
ja,
das
vor allem,
nicht.
Die tun es ja auch nur für uns alle. Ne?
Ja, klar, also moralisch natürlich das allerhöchste Gut, was es im Weltfußball gibt, was sie uns ja auch ständig hier unter die Nase reiben. Ne?
Ja, also sind wir, glaube ich, sehr nah beieinander, um nicht zu sagen, fast schon parallel, was das angeht. Die Bayern sind eben so, ich meine, vieles ist verdient, vieles von dem ohne Zweifel haben sie sich erarbeitet, aber es waren auch ein paar Sachen dabei, die nicht in Ordnung
waren. Die übrigens entscheidend auch waren, so absolut. Ende der 90er, Anfang,
Phase.
Genau, da waren 40 Millionen, das kann man ja gar nicht mit heute vergleichen, das waren ja Quantensprünge. Ne?
Absolut, also naja, es ist jetzt so, sie haben jetzt Harry Kane, wie gesagt, attraktiv ist es schon, auf der anderen Seite auch irgendwo ein bisschen pervers, was die Summen angeht, aber da scheint es ja kein Ende zu geben, also das geht ja nach oben immer weiter, wenn ich jetzt sehe, dass Neymar jetzt auch nach Saudi-Arabien wechselt, dass jetzt die Leute auch schon in einem Alter, wo man
das ist für mich
nicht Gnadenbrot, das ist ja noch nicht.
Also wenn jemand wie ein Mainzer Abwehrspieler Hack zu einem Zweitligisten nach Saudi-Arabien geht und keine Ahnung, was der da bekommt, aber klar ist, wenn der da 2 Jahre spielt, hat er wahrscheinlich ausgesorgt.
Ja.
Da muss ich dann sagen, da bin ich dann eher fast auf Seiten von Steffen Baumgart, der gesagt hat, wem will man das verdenken? Mhm. Wer macht auch die moralische Grenze? Also nach Saudi-Arabien darfst du nicht gehen, aber mit dem Katar-Ding auf dem Ärmel darfst du spielen oder diesen Hauptsponsor. Ne? Aber wenn jemand, der noch Ambitionen hat und der sicherlich schon im Geld schwimmt, wie Neymar dahin geht, dann ist es einfach lachhaft, da müssen wir nicht drüber reden.
Wollen wir versuchen, uns mal dem 1. FC Köln zu nähern? Und da habe ich eine wunderbare Überleitung. Ich habe nämlich auch irgendwo einen schönen Spruch gelesen, den ich auch übernommen habe, der so ähnlich ging wie der, den du eben zitiert hast. Und zwar ging es da um Harry Kane. Und da war dann auch so, wer braucht Harry Kane, wenn er einen Steffen Tigges hat? Also der 1. FC Köln hat also ganz andere Möglichkeiten oder weniger Möglichkeiten und hat dementsprechend auch so gut wie gar kein Geld ausgegeben bei den Transfers. Ich bin jetzt wirklich gespannt, weil genau das haben wir jetzt noch gar nicht im Vorfeld besprochen, wie du denn die aktuelle Transferpolitik des 1. FC Köln siehst, auf die man natürlich gespannt war, aufgrund der Tatsache, dass man ja froh sein konnte, sie überhaupt durchführen zu dürfen.
Ja, also zunächst mal muss man ja sagen, der FC schafft es ja nicht irgendwie mit dem Zeigefinger auf Vorgänger zu zeigen oder sowas, aber alles, was man ja hört, was man sieht, was auch passiert, scheint die finanzielle Lage ja einfach nur dramatisch zu sein. Das kann man ja, glaube ich, nicht anders bezeichnen. Und dafür, muss ich sagen, finde ich, hat der FC gut eingekauft. Ich stelle eher eine andere Frage. Du hast mit Skiri und Hector unfassbare Qualität verloren, das muss man schon sagen.
Du konntest sowieso nicht 1:1 ersetzen.
Nein. Das war klar. Und die Frage ist ja dann immer, du hast einerseits, bei Hector kannst du es jetzt noch nicht mal, ich glaube, der hat ein Tor geschossen und eine Vorlage, aber das war halt gefühlt ein Spieler, wenn alles drumherum hektisch wurde, dem konntest du den Ball zuspielen und da wusstest du, da passiert jetzt einfach mal in der Aktion nichts. Ne?
Ja.
Skiri bin ich auch so ein bisschen geteilter Meinung. Also ich finde es Wahnsinn, wie viele Tore der gemacht hat. Ich finde Wahnsinn, was der alles zuläuft. Ich war aber immer so ein bisschen irritiert, dass eigentlich kein richtiger Hochkaräter den holen wollte. Also ich weiß nicht, ob der zu ruhig ist oder ob es da doch Parameter gibt, die nicht so gut sind. Ich glaube, er hat mit Frankfurt jetzt aber einen guten Verein gefunden. Ist ja da auch direkt unangefochtener Stammspieler geworden. Also das sind natürlich zwei gewaltige Lücken, muss man sagen.
Ja.
Ich glaube auch gar nicht, dass, weiß gar nicht, ob irgendeiner denkt, dass Paccarada diese Lücke von Hector schließen kann. Ein sehr guter Zweitligaspieler, der gute Standard schießt. Ob das dann in der Bundesliga genauso ist, weiß man nicht. Du hast natürlich Spieler, die sich selber weiterentwickelt haben, wie ein Martel oder sowas, ne, die dann vielleicht auch eine 6 übernehmen können. Ich finde halt, dass Waldschmidt ein sehr interessanter Spieler ist. Da kann man auf der einen Seite sagen, der wurde in Frankfurt als Jahrhunderttalent gepriesen. Der hat bei uns in Hamburg gespielt. Der hat immer mal wieder Ansätze gezeigt. Dann hat man gedacht, in Freiburg, das würde dann funktionieren, weil Streich ja auch jemand ist, der...
Da ist aber, glaube ich, auch Nationalspieler geworden in
genau.
Freiburg.
Genau, ne? Deshalb sage ich ja gerade. Also man hat aber gedacht, der würde dann richtig durchstarten. Dann ist er zu Benfica gegangen, hat da auch gespielt. Das ist ein Weltverein. Also in der Bewertung weiß ich gar nicht, wie man Waldschmidt charakterisieren soll. Soll man sagen, er hat die Erwartungen, die man am Anfang in Frankfurt hatte, nicht ganz erfüllt? Oder soll man sagen, hey, der hat aber trotzdem bei guten Vereinen gespielt und ist immerhin Nationalspieler geworden. Also so blind kann der jetzt auch nicht gewesen sein. Ich tendiere fast zu Zweiterem. Finde ihn einen unfassbar spannenden Spieler. Ich finde auch, dass er sehr viele Sachen hat, die dem FC gut tun können. Er ist torgefährlich, er kann um einen Mittelstürmer rumspielen. Er hat aber trotzdem auch die Gabe, Dinge zu initiieren. Also das finde ich einen richtig guten Transfer. Ich habe ihn auch sprechen können nach der Saisoneröffnung beim FC gegen Nantes, haben wir damals für Magenta gemacht. Er macht auch einen relativ angekommenen Eindruck, sehr, ja. sehr, sehr bodenständig und geerdet. Also das finde ich einen guten Transfer, muss man sagen. Ich finde, es gibt aber auch natürlich einige Fragezeichen, das muss man auch ganz klar sagen. Ich persönlich finde, dass Marc Uth in der Form vom letzten Jahr eigentlich nicht zu ersetzen ist. Jetzt, die Verletzung scheint ja nicht so schlimm zu sein, aber die Frage ist, wenn du so lange raus warst, ne, sind auch muskuläre Sachen immer da, inwiefern kannst du mit ihm planen? Dann verlassen sich jetzt alle darauf, dass Selke 15 und mehr Tore schießt. Der hat in seiner ganzen Bundesliga-Karriere noch keine 15 Tore geschossen. Also da sind schon auch einige Sachen dabei, wo ich sage, dass da ist schon ein bisschen Hoffnung. Was Hoffnung macht, ist A, der Trainer, der bisher hier jeden Anflug einer Delle gekontert hat. Was Mut macht, das ist eine Mannschaft, die kann auch harten, dreckigen Fußball annehmen. Also dreckig, du weißt, wie ich das meine, gar nicht schlimm, sondern am Montag musstest du dagegen halten.
Ja, ja.
Und die Mannschaft scheißt sich nichts. Also das sind schon mal drei Punkte, die ganz klar für den FC sprechen.
Aber die Defensive, könnte die so ein bisschen zur Achillesferse werden? Ich meine, der Torwart ist sicher gut, klar, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf die Torwartsituation. Aber so die Innenverteidigung, da ist Kilian der Dritte, und dann sind die zwei davor, Chabot und Hübers. Und jetzt heute ja schon Soldo gegangen, nach Kaiserslautern ausgeliehen worden. Ist das zu dünn? Man hat ja noch den jungen Bakatukanda, genau. Den hat man ja noch in der Hinterhand aus der U19, aber reicht das?
Also Schwerbe ist für mich ein guter Bundesliga-Torwart, obwohl er in der Rückrunde auch nicht so stark gespielt hat wie in der Hinrunde. Aber er hat auch bei den Leuten einen riesen Pfand in der Hand. Ja, Benno Schmitz ist Benno Schmitz. Es ist ein Traumtor in Osnabrück gewesen, wobei es ja Leute gibt, die glauben, es ist eine abgerutschte Flanke.
ich glaube, er wollte das.
Da weißt du schon, was du bekommst.
Er hat den Brasilianer wieder in sich geweckt.
Ja. Da weißt du, was du bekommst. Aber das ist jetzt auch selten überragend, aber das ist auf jeden Fall solide für die Bundesliga. Links hinten haben wir über Paccarada haben wir gesprochen. Ja, Innenverteidigung. Ich finde, dass Hübers ein stabiler Bundesligaspieler ist. Ich finde, dass Chabot, wenn ich dran denke, wie der ausgepfiffen wurde in den Playoffs gegen Fejevar, wie der sich entwickelt hat. Respekt, muss man sagen, auch einfach ein Typ, an den sich andere anlehnen können. Ich finde es danach echt dünn, weil, also ich sag, Kilian kann natürlich Bundesliga spielen, aber an ihm hat Baumgart auch einen Narren irgendwie gefressen. Ob das so, er ist halt auch oft verletzt und sowas, ne? Und dann wird es halt schon wirklich eng. Und vor allem, wenn du dann eine neu formierte Sechs hast, ja, ich, ich würde grundsätzlich sagen, dass die Abwehr absolut Bundesliga-tauglich ist, aber dünn. Ich würde sagen, dass das Mittelfeld absolut Bundesliga-tauglich ist mit richtig interessanten Spielern. Aber vorne ist dann auch, da ist alles auf Selke gesetzt. Das ist schon, ja gut, aber auf der anderen Seite, wenn du nicht so viel Kohle hast, dann musst du auch auf ein paar Dinge auf Lücke gehen.
Das war schon ein bisschen verwunderlich. Also ich habe im letzten Jahr, haben wir ja auch schon diskutiert, auch wir beide, aber auch mit anderen Leuten habe ich darüber diskutiert. Und da hieß es immer, wir müssen dieses Jahr jetzt überstehen, weil ab danach sieht es ja besser aus, da laufen die teuren Verträge aus. Das ist ja auch so. Mhm. Und da steht ja auch deutlich mehr wieder an Geld zur Verfügung. Hm. Und jetzt ist dieses Jahr vergangen und irgendwo habe ich das Gefühl, wir sind an der gleichen Position wie im letzten Jahr. Also es scheint ja finanziell doch deutlich schlechter um den FC zu stehen, als man uns sagt.
Ich habe auch
den... Hast du was gehört, oder?
Ja, das ist ja auch immer schwierig zu sagen. Ja. Also jetzt sagt man dann, ja, ich habe gehört und dann sagen alle so. Ja, aber was man tatsächlich, was man munkelt oder was gesprochen wird, ist, dass es halt immer noch... dramatisch eigentlich ist. Ja. Ne? Und ich meine, ich halte Christian Keller für einen schon ausgebufften Manager. Ich halte ihn für jemanden, der auch die Mark dreimal umdreht. Das hört man ja auch, dass da auch mal im Nachwuchsbereich oder bei den Amateuren auch mal gespart wird oder sowas, also im gesamten Verein. Und ich glaube, wenn er Geld hätte, würde er es auch zur Verfügung stellen. Mhm. Aber ja, du musst ja dann noch fragen, wo kriegst du die Spieler jetzt her, der die jetzt 10 Tore garantiert vorne? Und dann hoffen sie, dass Adamyan zum Beispiel, dass das was gibt. Aber wenn man sich vorstellt, dass Selke vielleicht mal verletzt ist oder nicht so performt wie am Ende der Rückrunde, ich meine, das war ja am Ende vor allen Dingen, hat er richtig gut gespielt und den Doppelpack in Leverkusen, aber ich glaube, es waren auch nur 5 Tore am Ende. Ne? Dann hast du Tigges, der hat ein paar Ansätze, dann hast du Dietz, der war lange verletzt, ist ein Drittligaspieler gewesen, der oben so ein bisschen versucht hat oder sich ein bisschen an das Ganze adaptiert hat. Du hast Uth, der schon wieder verletzt ist. Jetzt ist Ljubicic, also du siehst schon, dass das schon sehr, sehr eng auf Kante ist. Ne?
Würdest du noch 2 holen oder 1?
Ich, also
2 Wochen haben wir noch.
Wenn ich jetzt verantwortlicher wäre, ja, aber du musst ja auch ein bisschen, naja, wissen, dass die Kohle dafür haben. Ne? Und ich glaube, man muss dann schon auch sagen, wenn man sich jetzt die Konkurrenz anguckt, also für mich macht Darmstadt keine 20 Punkte dieses Jahr. Heidenheim, glaube ich, dass die, da wird sich der eine oder andere noch umgucken, wenn er da im November auf die Schwäbische Alb muss. Das ist körperlich für mich die stärkste Mannschaft im deutschen Profifußball.
Da bin ich gespannt drauf.
Aber dann hast du halt sicherlich Bochum, Augsburg und sowas. Also ich glaube, wenn alles relativ normal läuft, wird der FC auch nicht in Abstiegsgefahr kommen. Und ja, wahrscheinlich ist es nicht nur ein Jahr, was du finanziell überstehen musstest, sondern das ist die Saison vielleicht auch noch einfach mit.
Das scheint wirklich so zu sein. Ich muss aber trotzdem nochmal auf die Transferphase und zwar auf.
Wobei zum Beispiel dieser Carstensen, den sie geholt haben, der macht eigentlich einen ganz guten Eindruck.
Ja, die Dänen hatten wir noch gar nicht. Dieses Dänen-Doppel mit ähnlichen Endungen, aber letztendlich 2 unterschiedliche Spieler, logischerweise. Da bin ich auch gespannt drauf. Also im Pokal habe ich jetzt, ich finde, die kamen in einem unglücklichen Moment rein. Also da lief es gerade sowieso nicht besonders gut. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sich jetzt da groß was geändert hat im Vorfeld, bevor sie eingewechselt wurden. Aber da muss man abwarten. Aber ich habe so, was man so hört, schwört man schon auf die beiden. Ne?
Also, das könnte, ja, also ich habe ja aus der Mannschaft gehört, dass die beiden auch im Training einen sehr guten Eindruck machen.
Da müssen wir einfach jetzt mal ein bisschen die Zeit abwarten.
Das ist ja immer, wenn das dann selbst Mitspieler sagen, die ja dann immer jeden Tag mit ihnen trainieren, dann ist das schon irgendwie, würde ich sagen, schon eine relevante Einschätzung.
Wie fandst du das, dass der FC hat ja 2 Torhüter geholt? Ich meine, klar, einer ging, Timo Horn ist weg, bekannt, haben wir oft drüber gesprochen. Dass er keinen neuen Verein findet, ist vielleicht noch ein anderes Thema wert, aber erstmal zu den beiden anderen. Pentke sollte sich ja erst nur beim FC fit halten. Und da hat man ja schon, wie soll ich sagen, ziemlich deutlich gesagt, das wird eher nichts. Ne? So, ja, er darf halt bei uns mal mitmachen. Ein paar Wochen später war er dann verpflichtet. Also war schon ein bisschen komisch. Und dann hat man auch die Nummer 3, die neue Nikisch aus Leipzig geholt. Wie siehst du das? Ist das nachvollziehbar?
Ich meine, ich muss jetzt sagen, ich kann das Leistungsniveau von Pentke jetzt nicht einschätzen, aber so wie ich ihn in Erinnerung habe, er war ja, hat ja glaube ich auch in Leipzig ein paar Spiele gemacht, ne?
Und Hoffenheim, ne?
Ja, oder war es Hoffenheim? Ja, genau, Hoffenheim, sorry. Dann hat er mit Hoffenheim mal gegen Leipzig gespielt. Auch wie er früher Zweitliga-Keeper war, in Regensburg zum Beispiel und sowas. Also ich halte den schon für echt einen guten Torwart. Und die Frage ist ja immer, als Nummer 2 hast du einen jungen Aufstrebenden? Mhm. Oder hast du dann einen, der für den es jetzt auch nochmal ein Geschenk ist, ein Jahr in der Bundesliga zu sein? Ich meine, wenn sich jetzt Schwäbe wirklich länger verletzen würde, dann denkst du wahrscheinlich darüber auch nochmal nach. Das ist ja auch klar. Du hast Obig verliehen, erst nach Regensburg und dann nach Fürth, den ja alle für ein Riesentalent einschätzen. Also ich halte diese Position für kein Risiko. Also Pentke ist meiner Meinung nach ein guter Mann, der auch diese Rolle kennt und seine Rolle. Und für ein, zwei Spiele kannst du den gefahrenlos da rein.
Das denke ich auch. Mir ging es auch eher so um die Kommunikation. Man erzählt im Prinzip, dass man ihn nicht holt. Das hat man eigentlich mehr oder weniger nicht.
Ich wollte man damit den Preis runter machen. Die Bayern haben bei Kane gesagt, wir wollen ihn. Der FC hat es bei Pentke.
Okay, dann war es natürlich ein schlauer Zug. Ja, ne? Also Fuchsnote, ne? Also dementsprechend, also muss man ihn loben, aber wenn es denn so war, auf der anderen Seite, ich fand es halt komisch, ein bisschen merkwürdig, dass er dann sich da hinstellt und sagt, er wird auf definitiv nicht bleiben oder es verklausuliert so andeutet, wir suchen welche und es waren ja auch Namen im Gespräch, und dann auf einmal, wir finden keinen, ach, dann nehmen wir ihn halt doch. Ja. Das hat auf mich irgendwie so ein bisschen komisch gewirkt, jetzt mal unabhängig von der Person Pentke und auch von seinem sportlichen Können, weil ich traue ihm das auch zu für ein paar Spiele, also wenn es denn so kommen sollte, dann denke ich, haben wir da einen erfahrenen Mann hinten drin stehen, der durchaus Bälle halten kann.
Ja, da muss man ja wahrscheinlich auch sagen, wenn wir jetzt mal die Transferpolitik zusammenfassen, dann kannst du sagen, vielleicht weniger offensiv als von vielen erhofft, aber wir kennen die Zahlen nicht. Ich kann hinter jedem Transfer was erkennen. Ich sehe es jetzt nicht so negativ, aber das Gesamtkonstrukt ist natürlich trotzdem gerade in der Breite sicherlich auch mit einem kleinen Risiko behaftet. Das darf man schon sagen.
Und dieses Risiko ist wie hoch, dass Veggie-Orakel Thomas Wagner, der oft richtig liegt, nur beim Aufstieg des HSV war, dass ich zumindest...
Ja, aber seit fünf Jahren...
Aber da reden wir auch gleich noch drüber. Aber wie siehst du den FC? Abstiegsgefahr oder?
Nein. Also für mich Position 9 bis 12. Ich war beim FC ja eigentlich immer ganz gut gelegen. Das einzige Risiko, das ich sehen würde, wäre, dass du eine schlechte Phase hast oder jetzt vielleicht auch schlecht in die Saison reinkommst. Auftaktprogramm ist nicht unanspruchsvoll, würde ich mal sagen, bietet aber auch ein paar Chancen. Ja. Aber wenn du mal, sagen wir mal, nach 3-4 Spielen nur 1-2 Punkte haben solltest, hast dann vielleicht ein paar Verletzte, hast dann vielleicht auch mal 2 Spiele, wo du denkst, boah, da haben wir die klarsten Chancen vergeben und kriegen 1-2 VAR-Beweise mal gegen dich, die in den letzten 2-3 Jahren, das hatten wir auch besprochen, dann eher sogar mal in 50-50-Dingern für den FC ausgeschlagen sind. Wie reagiert dann das Umfeld, das unter Baumgart ja gar keine Krise kennt? Wie reagiert Baumgart selber darauf? Wie reagiert die Mannschaft, die ihn ja auch nur als sich immer neu erfindendes Kraftwerk sieht? Ja. Kann der dann auch mal in der Phase, die vielleicht auch mal auf den Sack gehen mit dieser Art? Das kennt ja gar keiner im Moment. Ja. Das wäre die einzige Möglichkeit, dass man sich vielleicht als FC-Fan Sorgen machen müsste. Also für mich, wie gesagt, Position 9 bis 12, weil was mir schon imponiert ist, dass die fahren halt einfach nach München und sagen, wir wollen hier was mitholen. Und so spielen sie auch. Natürlich kriegst du auch mal 5 oder 6 Stück, wie letztes Jahr in Dortmund oder was. Das kann auch immer mal passieren. Aber mit der Einstellung, und das darf man ja auch nicht vergessen, sie sind, glaube ich, bei den Laufwerten immer unter den Top 3, egal was die Gesamtanzahl, was die tiefen Läufe, was die Sprints angehen. Und wenn du als Mannschaft läuferisch fast immer die bessere bist, dann wirst du am Schluss wirst du auf jeden Fall mehr Punkte holen, als du brauchst, um nie abzusteigen.
Ich habe jetzt gar nicht mehr die Laufwerte vom Pokalspiel gesehen. Da hat mir irgendeiner mal so zwischendurch geschrieben, die haben 4 Kilometer weniger als Osnabrück. Da konnte ich gar nicht glauben. Okay, Skiri ist weg, aber dann fällt schon ein bisschen ins Gewicht. Ja, ja. Ne? Aber das werden wir natürlich weiter beobachten. Der erste Spieltag und die ersten Spieltage werden da schon, sag ich mal, eine gewisse Signale setzen. Und lass uns mal überraschen. Ja, dann verabschieden wir uns so langsam, aber sicher vom ersten FC Köln. Und vielleicht noch mal so auf die Abstiegssituation. Wen siehst du denn da so momentan so? Du hast eben Darmstadt schon genannt.
Ja, also Darmstadt, muss ich sagen, hat mich erstaunt. Ich meine, du verlierst mit Tietz deinen besten Angreifer. Sie haben letztes Jahr nur 50 Tore geschossen. Das ist eigentlich Durchschnitt. Und Hornsby oder wie er heißt, kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber das war schon erschreckend, was ich da gegen Homburg gesehen habe. Und die haben, glaube ich, in 6 Spielen in der Vorbereitung 5-mal kein Tor geschossen. Also Thorsten Lieberknecht macht ja sehr gerne auf Understatement immer. In dem Fall ist es wirklich, also Darmstadt ganz klarer Absteiger für mich. Mhm. Ich sage, die werden Probleme haben, 20 Punkte zu kriegen, glaube ich. Und dann, also Heidenheim habe ich gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Heidenheim mindestens 16. wird.
Ja.
Bochum macht das jetzt seit 2 Jahren auch richtig gut, wenn du bedenkst, dass sie, glaube ich, letztes Jahr die ersten 6 Spiele verloren haben. Mhm. Ne? Musste man mal, was das für eine Aufholjagd war. Auch der Trainer macht da einen guten Job. Trotzdem kann auch das natürlich mal, jetzt haben sie im dritten Jahr Bundesliga, bist du dann noch finanziell natürlich in einer anderen Liga, aber auch das kann natürlich mal schief gehen. Augsburg, muss ich schon sagen, das ist meiner Meinung nach schon sehr riskant. Ein sehr selbstbewusst auftretender Trainer, der, glaube ich, von den letzten 11 Spielen in der letzten Saison nur eins gewonnen hat, plus das Pokal aus. Das ist auch so ein kleines Pulverfass.
Ja.
Ja, und damit sind wir dann eigentlich, da hast du, also inklusive Darmstadt, hast du die vier Mannschaften, die für mich jetzt am ehesten wären. Ja, und dann kommt traditionell einer dazu, der jetzt noch nicht damit rechnet. Stuttgart, weißt du nicht, 2 Jahre im letzten Moment im Ding von der Schippe gesprungen. Wie sind die dies Jahr drauf? Von den Einzelspielern, finde ich, haben die da unten nichts verloren. Ne? Ja, also das wären so mal meine vier Kandidaten, die ich unten verorten würde.
Ja,
Werder zum Beispiel. Werder bin ich auch nicht so ganz sicher. Haben natürlich nominell mit Duxch und Füllkrug 2 Superstürmer.
Dann Keita dazu bekommen.
Ja, aber Keita, muss man ehrlich sagen, Keita kriegst
du. Dauerverletzt.
Ja, genau. Und das ist ja nicht nur, dass der 50% der Spiele ausfällt. Also der muss sich ja wieder rankämpfen. Dann spielt er 4-mal, ja. Dann verletzt er sich wieder. Aber der ist ja da nicht direkt normal auf 100%. Also das ist ein sehr interessanter Name für Werder. Aber ich glaube, da ist der Name, die Verpackung größer als drinsteht. Und da merkt man schon auch jetzt mit dem Pokal aus, da werden schon viele ein bisschen unruhig. Das heißt, Ole Werner hat nur das eine System und sowas. Mhm. Also die müssen, glaube ich, auch ein bisschen in den Rückspiegel gucken.
Ja, ich glaube, wir stehen vor einer sehr, sehr interessanten Bundesliga-Saison. Und vor einer eigentlich fast noch interessanteren Zweitligasaison, wie viele sagen. Ich meine, mittlerweile ist ja da unten, was sich da alles rumtummelt,
gigantisch. Wir haben bei Sky letztes Mal eine Liste gemacht. Wir haben mehr deutsche Meister und mehr Bundesliga-Gründungsmitglieder in Liga 2 als in Liga 1. Wobei ich auch sagen muss, ich will es jetzt auch nicht immer verklären. Also,
ja, das die Gefahr besteht natürlich.
Genau, also ich würde auch lieber in einer unattraktiven ersten Liga als HSV für ein Bundesliga spielen. Das dürfen wir jetzt auch nicht so. Aber ich meine, ich war ja vor 2,5 Wochen beim Spiel HSV Schalke. Das war natürlich schon, also vom Spielverlauf, von der Atmosphäre, das haben mir auch viele gesagt, die es vom Fernsehen nur gesehen haben, das war echt ein Knaller. Ja, und vielleicht geht es tatsächlich leider so auch ein bisschen, dass du irgendwann eine Super League hast. Also wegen mir können sie ruhig gehen, die Bayern in die Super League. Und dass du viele Plastikclubs irgendwo hast, die irgendwo oben mitspielen. Und viele dieser Traditionsvereine, die übrigens auch genug selber falsch gemacht haben, das wollen wir auch nicht verklären. Die spielen dann in der zweiten Liga oder Abstiegskampf in der ersten Liga oder sowas. Aber ich habe mich davon, also der Fußball, mit dem ich aufgewachsen bin, der ist schon lange tot. Und wenn ich dann so ein Spiel sehe, dann ist es mir wirklich fast egal, in welcher Liga das ist, weil das einfach geil war von den Emotionen, muss man
sagen. In dem Moment ist die Liga auch scheißegal. Ja, das haben wir hier in Köln auch schon oft genug erlebt. Also das gab es zum Glück halt auch mal ein paar richtig schöne Spiele in der zweiten Liga. Da kann man nicht auch gut Fußball spielen, da muss man nicht in der ersten Liga für sein. Ich komme also nicht umhin, dir die Frage zu stellen, der HSV schafft es diesmal, weil...
Also eins ist ganz klar, wir müssen an 2 Sachen arbeiten. Das ist A, die defensive Stabilität. Letztes Jahr haben wir viel zu viele Gegentore bekommen und leider ist dieser Trend ja mit 8 Gegentoren in 3 Spielen auch schon wieder da.
Definitiv.
Sebastian Schonlaut, unser Kapitän, für mich einer der besten Organisatoren der zweiten Liga, fehlt seit Saisonbeginn. Das ist natürlich auch, muss man echt sagen, wenn du Relegationsteilnehmer bist, das ist schon bitter. Also du hast erstmal die Enttäuschung zu verkraften, dann hat der HSV noch dieses Nahtoderlebnis in Sandhausen, dann hast du 3 Wochen frei. Das ist schon klar, die Anzahl der Muskelverletzungen ist relativ hoch. Schonlau hat was an der Wade, Meffert war jetzt nicht dabei, das sind schon Leute, die fehlen. Dazu dieses wahnsinnig riskante System, von dem unser Trainer in der Defensive nicht abgeht. In der Offensive hat er jetzt so ein bisschen angepasst, das hat mir gut gefallen. Da siehst du, er erlaubt doch mal einen weiten Schlag. Mhm. Ja, und dann, ich hätte halt geguckt, ob so ein Kilian zum Beispiel, der beim FC nicht spielt, oder so ein Hauke Wahl, der zu St. Pauli gegangen ist, die auch die zweite Liga kennen.
Ja.
Jetzt haben wir so, ja, ich glaube, der bosnische Nationalspieler, da versuchen sie alle, dass das ein Vuskovic 2 wird. Der fehlt uns natürlich brutal.
Wie lange fehlt er eigentlich noch?
Das ist ja auch Wahnsinn. Der ist ja, das Verfahren gegen ihn ist ja eingestellt worden, zumindest von den Bundesbehörden, wegen Drogenbesitz. Es ist ihm nichts nachzuweisen, aber er ist immer noch gesperrt. Wahnsinn. Dann hat man Ramos, da scheint mir auch so ein Kamikaze zu sein aus Bielefeld. Okay. Ambrosius ist ein guter Zweikämpfer. Also, wir müssen hinten den Laden dicht machen. Nach vorne schießen wir immer Tore.
Ja.
Und der zweite Faktor ist, das habe ich hier auch schon mal angesprochen, dass unser Trainer halt keine Sympathiewerte hat, weder bei gegnerischen Fans, noch bei gegnerischen Trainern, noch bei Schiedsrichtern. Und das Kuriose ist...
Hat er sich aber auch erarbeitet.
Ja, ja, hat er sich erarbeitet. Aber das Kuriose ist, ich habe mit vielen Schiedsrichtern gesprochen, die gesagt haben, der ist so freundlich vorm Spiel und noch nachher in der Schiri-Kabine.
Ja.
Viele sagen mir das auch privat. Bei so Kinderschulaktionen und so, nur dann frage ich mich, er ist ja auch ein intelligenter Mensch. Also wenn all die Parameter da sind, wie kann ich es denn dann schaffen, alle gegen mich aufzubringen?
Ja.
Mit so Sprüchen wie, nach Magdeburg fahren wir nächstes Jahr eh nicht mehr und was weiß ich nicht alles. Ich gucke keine zweite Liga, obwohl er ein sehr fleißiger Trainer ist. Also, ich habe aber trotzdem das Gefühl, ich habe jetzt ein paar Pressekonferenzen noch gehört, er hat gesagt, in Essen war es toll, Hafenstraße, tolles Erlebnis, toller Gegner. Das hätte er, glaube ich, früher nicht gesagt.
Ah,
okay. Ich habe so das Gefühl, dass Horst Rubesch ihn sich mal zur Seite genommen hat, der ja für einen ganz anderen Schlag in der Öffentlichkeit
absolut,
ist. Ne?
Ja.
Also, Spektakel nach vorne weiter, Trainer musste weitermachen wie in den ersten drei Wochen, hinten den Laden zumachen, dann steigen wir natürlich auf jetzt.
Ja, bitte tut's. Also ich habe da, hat glaube ich in Köln sowieso kaum noch einer was dagegen. Die Häme im letzten Jahr, die dann kam, die war eigentlich schon weg. Das ist ja der Witz, die war eigentlich schon weg, weil viele gesagt haben, jetzt lass sie aufsteigen. Ja.
Ne? Und letztes Jahr muss man auch ganz
ehrlich. Dann war es halt der Trainer, das müssen wir jetzt nicht nochmal
besprechen. Aber letztes Jahr müssen wir auch sagen, dieses Ding, ihr brecht immer im Vorjahr ein. Die haben in der Hinrunde 34, in der Rückrunde 32 Punkte gehabt. Das war völlig okay. Ich habe auch Frank Schmidt am selben Tag noch gratuliert, obwohl ich gedacht habe, wie NATO-Erfahrung gehabt. Ja. Das Ding in Regensburg, also die lange Nachspielzeit, der Elfmeter, das hatte schon noch ein bisschen, da sollte es dann jetzt auch so sein, aber trotzdem über die Jahre verdient, gar keine Frage. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und was man halt auch sagen muss, die Häme kam ja auch daher, da der Platzsturm war, aber dazu gehört zur Wahrheit halt auch. Ich habe mit den Kollegen gesprochen, die da waren. Sie hatten alle keinen Handyempfang. Das Ding am Hartwald in Sandhausen war überfordert. Ja. Und dann sagt der Stadionsprecher, herzlichen Glückwunsch, ihr seid aufgestiegen. Also da darf man dann auch mal auf den Platz laufen. Das gehört dann auch zur Wahrheit einfach dazu.
Ne? Definitiv. Also von daher ganz klares von wegen, steigt auf, das muss endlich ein Ende haben. Ich wollte dich natürlich noch zu den Transfers fragen. Also Öztunali, Uwe Seeler, Enkel, wieder da, schöne Geschichte.
Ja, da gab es ja den Spruch vom Enkeltrick, ne, in Hamburg. Ja, dass man damit natürlich das emotional gemacht hat. Ja, ich habe ihn jetzt gesehen. Ich meine, du machst keine 170 Spiele, wenn du nichts kannst, aber es fehlt schon noch einiges, muss man sagen. Ferrei, super Transfer aus Braunschweig.
Ja, da war auch der FC mal interessiert dran. Also wurde jedenfalls gar
nicht. Ja, das ist ein richtig guter Spieler. Und Benesch, der hier in Gladbach immer so als Supertalent gehalten, sich nicht durchgesetzt hat, der ist gefühlt so ein Neuzugang. Der hat richtig gut gespielt in den ersten Spielen. Angeblich sind wir ja noch einem Sechser dran, an dem von Magdeburg, Efatli. Mal gucken, also vor allen Dingen für Meffert, einer, der wegen seinem Knie ab und zu mal ausfällt, das wäre auch nicht so schlecht.
Bist du eigentlich schon so ein bisschen heiß auf die Europameisterschaft? Fiese Frage, ne? Aber wir sind jetzt in der sozusagen in der Vorsaison zur Euro, deswegen frage
ich. Ja klar, also ich werde ja auch beruflich was machen, denn meine beiden Arbeitgeber, sowohl Magenta als auch RTL, haben ja Rechte.
Ja, auch wir wollen ja was machen.
Auch wir wollen was machen, deshalb hast du die Frage ja nochmal gestellt.
Stimmt.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ein großes Fußballturnier begeistert mich immer noch. Ich hatte dir auch bei dir mal gesagt, dass mich sportlich die WM schon in Katar begeistert hat.
Ja.
Für mich ist so ein Turnier auch nicht so entscheidend. Ich bin dann keiner, der sagt, die Deutschen spielen im Moment schlecht. Ich interessiere mich nicht dafür. Ich interessiere mich auch für andere Spiele. Ja, deutsche Nationalmannschaft ist im Moment ein trauriges Kapitel, aber ganz klares Ja, ich freue mich auf die Europameisterschaft.
Okay, dann werden wir natürlich auch da
irgendwann
einsteigen.
Wie analog zur WM werden wir die alten Turniere nachbesprechen.
Wir werden die alten Turniere nachbesprechen. Es sind nicht ganz so viele, weil die ein bisschen später angefangen hat, die Europameisterschaft. 1960 war, glaube ich, die erste. Und aber trotzdem, die werden wir genauso nachbearbeiten, wie wir das bei der WM gemacht haben.
Wann ich glaube, beim ersten oder beim zweiten Turnier ein Däne Torschützenkönig, damals in den 60ern.
Irre.
Weil er gegen Luxemburg im Viertelfinale,
im Viertelfinale.
Als kleiner Appetizer.
Na gut, Deutschland war noch nicht qualifiziert oder hat nicht mitgemacht.
Sagen 64 so. Nicht, aber trotzdem. Ne? Wir sind in Tirana ausgeschieden, 68.
Jetzt sag mal, wer es war, der Däne, der da
war. Ich weiß es selber nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß nur, dass es ein Däne gab.
Also wenn wir anfangen, bis dahin haben wir
es. Bis dahin haben wir es raus.
Dann kriegen wir hin. Ja. Thomas. Ich denke, wir haben das heute knackig durchgezogen.
Ja, ich muss noch eins ganz kurz sagen. Bitte. Der wunderbare Gastgeber dieses Podcastes, mein geschätzter Freund Ralf, hat heute, wo wir aufnehmen, Geburtstag. Er wird 52, er sieht auch dementsprechend aus. Deshalb sage ich am Ende, heute kann es regnen, schütten oder schneien. Heute ist dein Geburtstag. Ralf, du Sonnenschein. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, Dankeschön. Der Gesang war wunderbar. Rechnen kannst du nicht, aber ist egal. 52, ja, die wäre ich gerne nochmal. Ja, wie auch immer, vielen lieben Dank. Und,
sehr gerne.
Ja, wir werden jetzt einfach hier an der Stelle Schluss machen, trinken noch einen zusammen auf den Geburtstag und auf alle anderen Geburtstagskinder. Und wir werden uns demnächst bald wiederhören bei den Thekenphilosophen. Erstmal vielen Dank für euer Mitmachen. Und Thomas, dir natürlich auch nochmal ein dickes Dankeschön.
Dankeschön für die Einladung.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.